Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, diese Reihe Habakuk, wir haben es gehört, ein Prophet für unsere Zeit, einer von diesen kleinen Propheten, den man so schnell überliest, nur 3 Kapitel in der Bibel und doch mit einer Botschaft, die so hochaktuell ist wie kaum eine andere in der Schrift. Das ist schon richtig interessant. Wir haben am vergangenen Sonntag über das erste Kapitel nachgedacht und haben gehört, wie Habakuk sein Herz quasi vor Gott ausschüttet. Und das war auch so die Überschrift über diese Predigt, so das Herz ausschütten vor Gott. Wir brauchen so einen Ort, wo wir das Herz ausschütten können. Weil wenn du das nicht tust und das, was du an Last und an Not und an Schmerz und Kummer oder Angst oder Sorge oder was auch immer dir schwerfällt im Herzen ist und du das nicht ausschütten kannst, dann bleibt es in dir drin und dann ist das nicht gut. Dann wirst du krank an Körper, Seele und Geist. Und Habakuk beschreibt so seine Welt, in der er lebt. Und vielleicht erinnert ihr euch, die ihr da wart, noch ein bisschen. Überall herrscht Gewalt, sagt er. Überall Unrecht, Lieblosigkeit, wo auch immer ich hingucke. Unterdrückung und Gewaltbereitschaft, Zank und Streit überall. Gesetzlosigkeit und Willkür. Ungerechte Urteile werden gesprochen. Gottlos handeln tun die Verantwortlichen. Die Unschuldigen werden bedrückt. Und was Wahrheit ist, das wird zur Lüge gemacht. Und was Lüge ist, das wird Wahrheit genannt. So, und dann haben wir irgendwie, jedenfalls habe ich es gefragt, ist das denn heute so viel anders? Klar, es ist eine andere Zeit, das sind andere Menschen, das ist eine andere Kultur, aber das Prinzip ist doch heute das Gleiche, oder? Also jedenfalls ging mir das so, als ich da so hineintauchte in diesen Text. Und es ist gut vor Gott, das Herz auszuschütten, wie ein Habakuk es tut. Die Lasten unseres Herzens abzulegen bei Gott. Darum geht es. Und Gottes Herz ist groß genug für deine Last. Und für meine Last. Und für deine Last. Und für deine Last. Der hat Platz für uns alle. Da können wir alles vor seine Füße legen. Alles das, worunter wir leiden, was uns schwerfällt. Und wir haben gehört, dass es auf die Sicht Gottes ankommt. Wir haben ja unsere Sicht auf diese Welt. Du hast deine Sicht auf dein Leben. Du kannst über das reden, was du erlebst. Du kannst das beschreiben. Finde ich doof, finde ich nicht so gut. Und das tut mir weh. Und das ist nicht gut. Und das ist schlecht. Und sowas ist. Manches vielleicht auch gut. Aber wir haben so unsere Sicht. Aber wenn wir nicht Gottes Sicht gewinnen, über diese Welt, über das, was in dieser Welt passiert. Wenn wir nicht erkennen, wie Gott es sieht, dann werden wir ganz schnell irre an dieser Welt. Ich kann auch anders sagen, dann zerbrechen wir an dem Leid. Ich wäre schon längst zerbrochen bei all dem Leid, das ich erlebt habe bei Menschen, wo ich Menschen begleitet habe, wenn ich nicht diese Last hätte ablegen können. Wir zerbrechen an der Last in dieser Welt. Und oft genug vielleicht sogar an der eigenen Last, die wir zu tragen haben. Dann brauchen wir ja nicht noch die Lasten der anderen uns zu Herzen nehmen, oder? Dann wird es ganz schnell zu viel. Wenn wir keinen Ort haben, wo wir ablegen können und wenn wir nicht diese Sicht haben, die Gott auf diese Welt hat, die uns erfüllt, die uns verändert, so war es bei Habakuk. Und Habakuk trägt ja den Namen Umarmung oder auch anders formuliert, der umarmt und an sein Herz drückt. Das ist ein klasse Name. Und ich wünsche mir, dass wir zu so einem kleinen Habakuk werden. Also ich meine, dass wir Gott an unser Herz heranlassen. Dass wir Gott herzen. Er uns herzt, aber wir auch ihn herzen. Also sprich an uns heranlassen, so wie ein Habakuk es versucht. Und heute schauen wir auf Kapitel 2 dieses Propheten unter der Überschrift Gottes Sicht. Es geht also tatsächlich jetzt darum, wie Gott diese Welt sieht und was er dazu sagt, wie er antwortet zu seiner Zeit. Gott antwortet immer, liebe Schwester, lieber Bruder. Gott antwortet immer zu seiner Zeit und er antwortet immer auf seine Weise, wenn wir nur geduldig genug sind, um zu hören und darauf zu warten. Es ist, als würde Gott sagen, ich spreche immer zu dir, ich spreche immer zu dir, nur du hörst mir nicht immer zu, weil du zu beschäftigt bist, weil du nicht warten kannst. Und dann fängst du selber an, aktiv zu werden. Gott lässt die Verzweiflung über sein Schweigen, und manchmal können wir ja regelrecht verzweifeln, wenn Gott nicht antwortet, wenn er nicht sofort antwortet, wenn er nicht in der Weise antwortet, wie wir es doch denken zu brauchen. Und dann sind wir herausgefordert. Und wenn es dann schwer ist oder wir sind in Krisen oder wir haben etwas zu tragen, sei es eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag oder irgendwie anderen Kummer, dann ist das noch schwieriger. Warum schweigt Gott? Schweigt er wirklich? Warum schweigt Gott? Warum hört er nicht? Und wenn du auf Habakuk schaust, dann machst du folgende Erfahrung. Dann stellst du fest, diese Verzweiflung über Gottes Schweigen ist das notwendige Eingeständnis vor Gott, dass er auf seine Weise zu seiner Zeit antwortet und dass dieses Eingeständnis notwendig ist, damit wir überhaupt erst stille werden können und hören können auf das, was er sagt. Wer nicht auf Gottes Antwort zu seiner Zeit und auf seine Weise warten kann, wer also quasi proaktiv wird, also von sich aus schon in die Aktion geht, der nimmt das Heft selbst in die Hand. Das kann man ja auch richtig frommen und dann klingt das ja auch gut, ne? Das Heft in Hand nehmen, aktiv sein, sein Glauben leben, vorangehen, selbstbewusst, stark sein, wie auch immer. Aber wenn wir das erste Kapitel uns nochmal erinnern, vielleicht habt ihr, ich habe das gehört, das haben auch einige von euch diesen Satz sehr wohl wahrgenommen, Kapitel 1, Vers 11, wo Gott sagt über die Menschen, die das Heft in ihre Hand nehmen, die proaktiv werden, er sagt zu ihnen, ihre eigene Stärke ist ihr Gott. Ihre eigene Stärke ist ihr Gott. Es gibt eine fromme Proaktivität, die schädlich ist. Es gibt einen Aktivismus, der schädlich ist. Und zwar deshalb, weil er sich selbst die eigenen Wünsche, die eigenen Vorstellungen, die eigenen Pläne, die eigenen Vorhaben faktisch absolut setzt. Und Gott als Herrn über unser Leben den Rang streitig macht. Weil er auf einmal nicht mehr wichtig ist, jedenfalls nicht mehr so wichtig, wie er wichtig genommen werden möchte. Wir lassen ihn nicht mehr Gott sein in unserer Lebenssituation, weil wir es selber machen. Und bestenfalls dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, sagen, wo bist du, Gott? Der Feuerlöscher, der Notnagelgott. Das ist nicht der Herr. Das ist nicht der, den du auf den Thron deines Lebens gesetzt hast, als du dich bekehrt hast, als du wiedergeboren bist und gesagt hast, ich bin bereit, herunterzugehen vom Thron des Lebens und du sollst bestimmen in meinem Leben. Du sagst, wo es lang geht und ich frage zuerst einmal dich und ich schütte mein Herz zuerst einmal bei dir aus. Und ich möchte hören auf das, was du sagst, wie Habakuk das sagt. Und oft ist es die eigene Ungeduld, die Triebkraft dafür, dass wir nicht auf Gott warten. Vielleicht kann man auch sagen, geduldig auf Gottes Antwort zu warten, ist so etwas wie Glauben. Und ungeduldig das Heft in die eigene Hand zu nehmen, ist so etwas wie nicht an Gott glauben. Krass, ne? Denk mal drüber nach. Der amerikanische Psychologe und Seelsorger Lawrence Krepp, der hat einmal zu diesem Sachverhalt bei Habakuk Folgendes gesagt, er hat Gott quasi zu Habakuk sprechen lassen. Und Crabb formuliert das so, als würde Gott sagen zu Habakuk, Habakuk, ignoriere nie die Mühe, die du damit hast, wie ich vorgehe. Stelle jede Frage, die in deinem Herzen aufsteigt, während du in dieser Welt lebst. Aber mach dich darauf gefasst, dass du mit meiner Antwort noch mehr Mühe haben wirst. Du musst erst verwirrt herumstolpern, bevor du vor Freude tanzen kannst. Das will man nicht unbedingt vom Seelsorger hören. Das erwartet man auch nicht, das will man eigentlich nicht. Du musst erst verwirrt herumstolpern, bevor du vor Freude tanzen kannst. Wenn wir auf Habakuk schauen, ist das genau das. Er muss erst mal verwirrt herumstolpern, bevor er eine Ahnung davon hat, was Gott vielleicht vorhat oder ein Stück auch warum. Und ihm zu vertrauen. Und dann zu einem Lobpreis zu kommen, zu einem Jubel zu kommen, aber nicht sofort mal eben schnipp, gebetet und dann ist klar. Sondern das ist ein Ringen. Das ist ein Weg. Es geht auf und ab. Gott antwortet. Er antwortet immer. Er antwortet zu seiner Zeit und er antwortet auf seine Weise. Und seine Antwort, ihr Lieben, kann uns irritieren. Sie kann uns irritieren, weil sie womöglich so ganz anders ausfällt als gedacht. Und wenn zu unserer Ungeduld, die wir so haben, die ich habe und du vielleicht auch, zu unserer Ungeduld auch noch eine ganz bestimmte Erwartung dazu kommt, was wir erwarten von Gott, wie es doch bitteschön sein soll, die Antwort. Und wenn sie anders ist, dann sind wir nicht zufrieden, weil wir haben ja ein Bild davon, wie die Antwort ausfallen soll. Wir beten ja vielleicht auch konkret um etwas und bitteschön, Gott hat da Ohren, der kann das doch hören, oder? Dann wird es schwierig. Dann wird es so richtig schwierig für uns. Und dann zeigt sich, wie weit unser Gottvertrauen geht, wenn Gott auf die Antwort warten lässt, wenn es vielleicht anders kommt oder noch nicht so kommt, wie wir uns das wünschen und wir noch drunter bleiben müssen. Dann wird es schwierig. Und mancher Seelsorger sagt, es gibt falsche Hoffnungen, es gibt echte Hoffnungen. Die falsche Hoffnung, dass wir auf schnelle Weise etwas haben wollen von Gott, was er aber nicht bereit ist zu geben, das ist die Hoffnung, die erstmal beerdigt werden muss. Damit Platz ist für eine echte Hoffnung, die Gott schenkt. Da muss erstmal das, was da nicht hingehört, weg, damit was Neues kommen kann. So war das bei Habakuk. Diese Fragen, warum, wie lange noch und warum nicht, die wir alle so kennen. Habakuk fragt Gott, und er will Gottes Antwort hören, denn er kann das Schweigen Gottes kaum noch aushalten. Das ist ja gut, er ringt mit Gott, er möchte quasi, dass Gott Antwort gibt. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 1, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen, sagt Habakuk. Dort halte ich wie ein Wachtposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Also Flitzebogen gespannt, ja? Jetzt warte ich. Jetzt will ich wissen, was hat Gott mir zu sagen? Und ich lese euch jetzt mal die Antwort Gottes vor. Das ist Kapitel 2, Abvers 2. Und ihr seht den Text nicht an der Leinwand. Ihr könnt einfach zuhören. Den Text auf euch wirken lassen, Augen schließen, wenn ihr wollt, wie auch immer. Und einfach mal so die Worte nach der Hoffnung für alle, lese ich euch diesen Text vor, so aufsaugen wie ein Schwamm, mal aufnehmen und mal schauen, was ihr so herausspürt aus dem, was Gott Habakuk antwortet. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Jeder soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, Habakuk, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist die Botschaft. Nur wer Gott vertraut, wird leben. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. Der Hochmütige und Anmaßende wird elend zugrunde gehen, auch wenn er sein Maul so weit aufreißt wie das Totenreich und so unersättlich ist wie der Tod. Ja, selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach dem anderen verschlingt. Die Völker werden ein Lied anstimmen über ihren Feind. Mit Sprichwörtern und Rätseln werden sie auf ihn anspielen. Sie rufen, du bist verloren, denn du hast fremden Besitz an dich gerissen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Du bereicherst dich, indem du Pfand von anderen forderst. Doch ehe du dich versiehst, werden sie alles mit Zinsen von dir zurückfordern. Du wirst vor ihnen zittern, so wird der Räuber selbst zur Beute. Wie du ganze Völker ausgeraubt hast, so rauben sie dich dann aus. Sie zahlen dir heim, dass du Menschen umgebracht und all ihre Städte und Länder verwüstet hast. Du bist verloren, denn ständig willst du deinen Besitz vergrößern. Und dabei ist dir jedes Mittel recht. Doch letzten Endes stürzt du dich und deine Nachkommen damit nur ins Unglück. Du fühlst dich sicher und unbezwingbar wie ein Adler in seinem Nest hoch oben. Du hast beschlossen, viele Völker auszurotten, doch damit hast du dein Leben verwirkt. Es wird deinem Könighaus den Untergang bringen. Sogar die Steine in der Mauer schreien deinetwegen um Hilfe und die Sparren im Gebälk stimmen in die Klage ein. Du bist verloren. Denn als du deine Stadt bautest, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet, aber der Herr, der allmächtige Gott, hat das letzte Wort. Was Völker mühsam errichtet haben, hat keinen Bestand. Ihre Bauwerke werden verbrennen. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Du bist verloren. Denn du hast deinen Nachbarnvölkern einen Becher mit giftigen, betäubenden Getränk gegeben. Sie taumelten wie Betrunkene und du hast ihre Schande genossen. Bald aber wirst du selbst vor Scham vergehen. Dann ist es vorbei mit all deiner Herrlichkeit. Der Herr wird dir den Becher reichen, der mit seinem Zorn gefüllt ist. Du musst ihn austrinken und wirst selbst stürzen. So wird auch deine Ehre in den Schmutz gezogen. Du hast den Libanon abgeholzt und sein Wild ausgerottet. Das kommt dich teuer zu stehen. Du hast Menschen umgebracht und all ihre Städte und Länder verwüstet. Dafür wirst du büßen müssen. Kann eine Götterfigur, die ein Mensch geschnitzt oder gegossen hat, ihm etwa helfen? Sie ist ein glatter Betrug. Wie kann jemand einem stummen Götzen vertrauen, den er selbst gemacht hat? Du bist verloren. Denn du sagst zu einem Stück Holz, wach auf, und zu einem toten Stein, werde lebendig. Kann denn ein solcher Götze einen guten Rat erteilen? Er ist mit Gold und Silber überzogen, aber er hat kein Leben in sich. Der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Seid stille vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Ja, das ist ein Wort, das Habakuk hier bekommt. Das ist eine Vision, die er zu sehen bekommt, also eine Vision. Gott offenbart ihm etwas, was er vorher so nicht gesehen hat, was kommen wird. Und das ist ja auch das, was Gott ihm hier sagt. Schreibe das auf, man soll es lesen, auf Tafeln, alle sollen es lesen. Wir sollen es lesen, vielleicht nicht auf Tafeln, aber auf Papier gedruckt als Wort des Habakuk für unsere Zeit. Wir sollen es lesen und nicht überlesen. Denn auf das, was Gott sagt, ist Verlass, heißt es hier. Unsere Aufgabe ist es, geduldig warten und wenn es dauert. Geduldig warten, auch wenn es dauert. Und dann kommt dieser Satz, Habakuk 2, Vers 4. Viele kennen ihn, der Gerechte wird aus Glauben leben. So hat Paulus das zitiert in Römer 1, Vers 17. Das ist ja so, wenn man so will, Habakuk, der Vater der Reformation. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Man kann es natürlich auch anders übersetzen, so wie wir es eben hier gehört haben, nach der Hoffnung für alle. Römer 2, Vers 4. Nur wer Gott vertraut, wird leben. Weil Glauben Vertrauen heißt. Weil Glauben bedeutet, sich ihm anzuvertrauen, das Herz auszuschütten und die Antwort von ihm zu erwarten, wie wir das eben gehört haben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, der Gerechte bleibt wegen seiner Treue zu Gott am Leben. Er wird beschenkt werden, so wie wir das in dem Psalm eben gehört haben. Aber Hochmut und Unaufrichtigkeit nennt Gott Zielverfehlung. Fünfmal kommt dieses, du bist verloren. Oder anders übersetzt, wehe dem. Fünfmal wehe rufe über die Chaldäer. Du bist verloren, weil du nicht auf Gott vertraust. Menschen, die Gott nicht vertrauen, sind letztlich verloren. Egal wie reich sie sind. Egal wie erfolgreich sie sind. Egal wie ihr Leben aussieht. Wer sich auf Materielles verlässt, betrügt sich selbst, sagt Gott. Ganz deutlich. Und Bereicherung mit fremdem Besitz, naja, wenn man sich an anderen bereichert, wird die Vergeltung, wird die Rache irgendwann einmal kommen. Das ist das Prinzip der Welt. Ich erinnere mich noch, als ich so als Jugendlicher viel mit der Straßenbahn gefahren bin, Auto hatte man ja noch nicht, ein Fahrrad oder Straßenbahn, da gab es da einen Kattenturm, wo ich aufgewachsen bin als Jugendlicher, so eine Bahnunterführung, Straßenbahn, und da waren dann immer irgendwelche coolen Sprüche drauf gesprüht, ne, wie das damals so war. Und ein Spruch damals, der hat sich mir so eingeprägt, der lautete so: Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das ist das Prinzip der Welt. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Wie du mir, so ich dir. Das ist das Prinzip dieser Welt. Wenn du jemand etwas nimmst, dann machst du ihn nicht zum Freund, sondern dann musst du damit rechnen, dass er es sich wieder nimmt. Und dass du derjenige bist, der nachher darunter zu leiden hat. Also diese Vergrößerung zum Beispiel des eigenen Besitzes, sagt Gott, ist ein Trugschluss eines Sicherheitsgefühls. Also mehr zu haben und deswegen fühle ich mich sicher, ist ein Trugschluss, sagt Gott. Wer auf Unrecht baut, der steht unter dem Gericht Gottes. Und bei allem, was der Mensch tut oder auch was er nicht tut, hat er Gott über sich, der das letzte Wort hat. Das letzte Wort hat nicht der Mensch. Auch nicht der mächtige Mensch, sondern das letzte Wort hat Gott. Und die Schuld des Menschen, sagt Gott hier dem Habakuk, wird aufgedeckt, wenn er dann einmal so quasi nackig vor Gott dasteht und die eigene selbstgemachte Gerechtigkeit abgelegt ist, wie die Kleidung. Dann muss Schuld bezahlt werden. Dann muss Schuld bezahlt werden, wenn Gott Gerechtigkeit übt. Wie gut, dass wir Jesus Christus haben. Wie gut, dass wir wissen, dass wenn wir irgendwann einmal alle nackig vor Gott stehen, wir aber trotzdem einen Fürsprecher haben, der für uns eintritt und der sagt, ich habe für dich bezahlt. Ich gebe dir die Kleider des Heils. Ich lasse dich nicht mehr nackig, sondern ich ziehe dir die Vergebung an. Ich ziehe dir die Gnade Gottes an. Du brauchst dich jetzt nicht mehr schämen deiner Nacktheit, sondern ich gebe dir das, was du brauchst, weil dafür bin ich gekommen, sagt Jesus. Und stattdessen vertrauen die Menschen, sagt Gott hier, auf Götzen, auf Götzen. Wer sich auf Götzen verlässt, der ist betrogen. Da heißt es in Vers 18, wie kann jemand einem stummen Götzen vertrauen, den er selbst gemacht hat? Also wie kann man einem Götzen Glauben schenken, den ich mir selber kreiert habe? Dann wäre ich ja Gott. Ihre eigene Stärke ist ihr Gott, haben wir eben gehört. Ich mache mich zum Gott. Dabei lässt sich Gott finden, Vers 20, das letzte Wort, was Gott dem Habakuk hier offenbart. Da heißt es, der Herr wohnt in seinem heiligen Tempel, seid stille vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Und da möchte ich mit euch jetzt quasi so für den letzten Rest der Predigt noch einmal draufschauen. Seid stille vor ihm auf der ganzen Welt, ihr Menschen. Stille vor Gott, das ist der Weg. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das hörst? Stille vor Gott. Kennst du Stille? Das klingt jetzt nicht begeistert. Weißt du, was Stille ist? Bitte? Wenn keine Musik spielt. Hast du schon mal versucht, ohne Musik und ohne was anderes still zu sein? War da still? Oder was hörst du auf einmal alles? Was hörst du alles? Was kommt da auf einmal alles hoch? Wie lange brauchst du, mal ganz ehrlich, wie lange brauche ich, mal ganz ehrlich, um still zu werden vor mir selbst? Wie geht denn das eigentlich? Musik ausmachen ist das eine, aber wenn dann die lauten Stimmen kommen und ich nicht still werde, und dann geht es ja noch weiter, still vor sich selber zu werden oder mit sich selbst zu werden, ist das eine. Und jetzt auch noch still vor Gott, um ihn zu hören. Ja bitte, wie geht denn das? Wie sieht denn das ganz praktisch aus? Stille vor Gott. Das ist der Weg. Das eigene laute und auch leise Reden im Herzen zum Stoppen bringen, um auf Gott selbst hören zu können, um seine Stimme hören zu können, wenn sie vielleicht auch manchmal leise ist. Ich habe eben gesagt, Gott redet immer. Gott antwortet immer. Die Frage ist manchmal, ob wir bereit sind zu hören. Ob wir geduldig sind, ob wir warten können und ob wir wirklich sensibel genug sind, dafür ihn zu hören oder ihn vielleicht überhören. Weg von der Frustration über das, was in dieser Welt passiert. Nicht irre zu werden an dem, was um uns herum oder zum Teil auch in unserem Leben passiert, sondern zum Staunen darüber zu kommen, was Gott vorhat und was er nach seinem Plan auch ausführen wird. Zum Staunen zu kommen über das, was Gott tut. Diese veränderte Blickrichtung ermöglicht es, ein Habakuk schließlich vor Gott zum Schweigen zu kommen. Und zwar deshalb, damit er reden kann. Erst wenn wir stille werden, kann Gott so zu uns reden, wie wir uns das wünschen. Erst dann. Dieses Stille sein vor Gott hat ja eine große Verheißung. Das hören wir nicht erst bei Habakuk. Mir kam Jesaja 30, Vers 15 in den Blick, als ich in der Vorbereitung war. Da spricht der große Prophet, ne? Habakuk war ein kleiner Prophet, ne? Nee, war auch ein großer. Und dann kommt da dieser kleine Jesaja, ne? Er hat ein bisschen mehr geschrieben, aber kommt dieser kleine, große Jesaja und er sagt, der Herr, der heilige Gott Israels, der hat zu euch gesagt, wenn ihr zu mir umkehrt und still haltet, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann seid ihr stark. Und dann bringt er diesen Satz, diesen kurzen, Jesaja, aber ihr wollt ja nicht. Ihr wollt ja nicht. Also ihr lieben Proaktiven, ihr lieben Aktiven, ihr lieben Rührseligen, jetzt kommt mal runter. Lasst uns mal Stille sein lernen. Lasst uns mal lernen, was es heißt, vor Gott, in der Gegenwart Gottes abzuwarten auf das, was er tut. Und die eigenen Stimmen, mögen sie gut oder nicht gut sein, laut oder leise, auszuschalten, auf den Knopf zu drücken und zu sagen, nee, du jetzt nicht, jetzt kommt er. Das muss man üben. Das muss man richtig mühevoll einüben. So erlebe ich das auch bei vielen Menschen. Wie bei Habakuk geht es hier zunächst um die Umkehr des Menschen, sagt Jesaja. Also, wenn ihr zu mir umkehrt und Stille haltet. Ich habe mich gefragt, ob Stille erleben vor Gott, still werden zu können vor Gott, immer auch was mit Umkehr zu tun hat. Also die, ich sag mal, Unguten, die Schädlichen, die lieblosen Wege und Verhaltensweisen verlassen, sie loslassen. Also auf den Knopf drücken und zu sagen, nein, ich lasse mich jetzt nicht mehr berieseln von diesen Gedanken, ich lasse mich nicht mehr berieseln von all dem, was ich im Fernsehen sehe, was ich auf YouTube sehe, was ich höre, was Menschen mir sagen, stopp, den Knopf drücken, stopp, loslassen. Es verlassen, umkehren, um das zu tun, was wir von Gottes Wort her als Willen Gottes erkennen. Nicht mehr ich, nicht mehr meine Gedanken, nicht mehr meine Antworten, nicht mehr meine Lösung. Diesen Stolz und Hochmut, dieses ständige sich um sich selbst drehen. Heinrich Kemner, der Gründer des geistlichen Rüstzentrums Krelings, der hat uns junge Studenten immer so mit diesem Wort gesagt, immer diese geistliche Nabelschau, diese stinkige Selbstverliebtheit, hat er immer gesagt. Konnte ich als junger Mann nicht so viel mit anfangen. Stinkige Selbstverliebtheit. Jetzt sage ich euch das, nach über 40 Jahren. Stinkige Selbstverliebtheit. Immer das Drehen um sich selbst. Ich, meiner, mir, Herr segne uns vier. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns vier. So heißt es. Nein, die Bibel ist voll von der Aufforderung Gottes, kehrt zu mir um. Und ich möchte dich fragen, was solltest du ablegen, um stille werden zu können? Was solltest du loslassen im Sinne eines Habakuks, im Sinne eines Jesajas, um innezuhalten? Worauf solltest du verzichten? oder gar umkehren? Was tut dir gut? Was tut deinen Mitmenschen gut? Was tut deiner Beziehung zu Gott gut? Und dann der Wunsch nach einer schnellen Lösung. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das richtig schwer ist, geduldig zu sein. In einer Zeit der sozialen Medien, wo du sofort reagieren musst, ständig erreichbar bist. Mal ganz ehrlich, manchmal ätzt mich das richtig an. Und ob man Urlaub hat oder nicht, man ist ja doch irgendwo. Ich meine, als ich im Urlaub war, hatte ich mit 3 Beerdigungen jonglieren müssen, gucken, wie ich das mache, weil die dann eben kommen. Und dann muss man eben, da ist doch kein Urlaub mehr, oder? Also wir sind ständig erreichbar, wir müssen ständig reagieren. Wir können ja gar nicht mehr ohne. Das ganze System ist ja schon so krank, dass wir gar nicht mehr ohne können. Selbst wenn du es nicht möchtest, kommst du dann normalerweise gar nicht richtig raus. Wie kann das funktionieren? Wir sind in einer Zeit, wo wir alles sofort haben wollen. Wir leben in einer Informationsflut, wo wir uns gar nicht erwehren können. Wir sind in Bezügen der Vernetzung, Globalisierung, nennt man das, wo wir gar nicht mehr rauskommen. Da fällt es unwahrscheinlich schwer, innezuhalten und Stopp zu machen. Und wenn wir irgendwas haben wollen, irgendwas bestellen, dann muss das sofort lieferbar sein. Ja? Amazon lässt grüßen. Nutze ich auch. Sofort muss das lieferbar sein und wenn nicht, dann beschweren wir uns. Ja. Es muss alles schnell umgesetzt werden und wenn nicht, dann fühlt sich das irgendwie falsch an und echte Stille. Ich sage mal 100% Stille mit mir selbst. Ja, wann hast du denn wirklich mal echte Stille mit dir selbst? Versuch das doch mal 1/4 Stunde lang einfach nur auf dem Sofa zu sitzen und nichts zu machen und auch nicht groß was zu denken. Versuch mal. Und dennoch noch 100% Stille mit Gott, um zu hören auf das, was er sagt. Das ist schwer. Aber es braucht diese Zeit. Es braucht diese Zeit und alles hat ja seine Zeit. Auch das hat ja Salomo, der Sohn Davids, einmal so gemacht, gesagt. Prediger 3, Vers 1. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Und dann zählt er das auf. Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen, Habakuk, ne? Umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht, dass er proaktiv wird, dass er das Heft in seine Hand nimmt? Ich habe erkannt, sagt Salomo, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt. Für alles auf der Welt hat Gott schon die rechte Zeit vorherbestimmt. Ist das nicht krass? Und sein Vater David, der hat im Psalm 31 einmal gesagt, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Ja toll, ne? Wir können das auswendig. Ne? Wir singen die Lieder, meine Zeit steht in deinen Händen. So, sie kennen wir alles. Und wie sieht die Praxis aus? Wie ist das denn mit dem Schweigen können? Wie viel Zeit investieren wir für Schweigen, fürs Umarmen, fürs Weinen, fürs Klagen, fürs Suchen? Wir suchen uns Dinge raus und sagen, das wollen wir, das ist das, was wir wollen, aber wir nehmen uns nicht die Zeit, die wir für die Dinge brauchen. Was braucht es also, um Gottes Antwort im Leben zu hören, wenn unsere Herzen Last zu tragen haben und wir bei Gott diese Last doch loswerden sollen. Stille vor ihm. Auf ihn warten. Das hat seine Zeit. Aber es ist eine mit Gott erfüllte Zeit. Es ist keine langweilige Zeit. Es ist keine leere Zeit, sondern eine gesegnete, eine mit seiner Gegenwart beschenkte Zeit. Wir sollten es wieder lernen, still zu werden. In der Gegenwart Gottes. Und das ist im echten Sinne etwas Aktives, etwas Bereicherndes, etwas Erfüllendes. Und vor allem begegnen wir so dem lebendigen Gott. Ich habe euch vor einigen Monaten gesagt, dass ich mit euch auch gerne bestimmte Übungen machen möchte, um das zu trainieren. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, die, die das wollen, aber ich sage ganz explizit, die, die das wollen, die bereit sind, mal so einen Weg zu gehen, auch was auszuprobieren. Die lade ich ein am kommenden Donnerstag, am 25.07. um 19 Uhr. Also jetzt Donnerstag, 19 Uhr. Im kleinen Gemeindesaal mal mit dazuzukommen. Ich sage mal so nach dem Motto, sei ganz Mensch und sei ganz sein. Also sei ganz offen fehlen. Das geht darum, im Grunde mit Übungen, mit dem, was wir so machen können, um als Mensch, Körper, Seele und Geist in die Nähe Gottes zu kommen und Gottes Gegenwart zu erleben. Aspekte und, ich sag mal, Übungen für die körperliche und für die mentale Gesundheit. Denn es geht darum, dass wir mit Gott in Gemeinschaft kommen und er unser Leben prägen kann. Als Körper, Seele und Geist. Und das hat ganz viel mit Stille werden zu tun. Es geht um Atmung. Es geht um Achtsamkeitsübungen, es geht um Zugänge zu biblischen Texten, ein bisschen fern von rationalen Zugängen, die wir vielleicht gewohnt sind, viele von euch, sondern nochmal ganz andere Zugänge. Wer daran Interesse hat und das möchte, den lade ich herzlich ein. Am kommenden Donnerstag, den 25.07. um 19 Uhr, das erste Mal. Wir werden wahrscheinlich einige Treffen machen und je nachdem, was ihr so für Lust habt, auch mitzumachen, Interesse daran habt, wird sich das dann weiter gestalten. Ich lade dich ein, in dieser Hinsicht von Habakuk zu lernen. Auf diese ganz bestimmte neue Art und Weise, wie er es uns vormacht, in die vertiefte Beziehung zu Gott zu kommen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. So hat es Jesaja gesagt. Und ich lade dich ein, nimm dir Habakuk zu Herzen und lerne von ihm. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir hören dürfen, was dir wichtig ist. Ich möchte dich darum bitten, dass das in unseren Herzen auch hängen bleibt, was von dir kommt, was du möchtest und dass wir mit dem, was du uns sagst, ja leben können. Dass es uns hilft, dir zu begegnen. Dass es uns hilft, auch stille zu werden vor dir. Dass es uns hilft, warten zu können und Geduld zu lernen, weil du antwortest. Du antwortest immer auf deine Weise und du antwortest zu deiner Zeit. Das hast du uns versprochen. Du hast gesagt, es ist Verlass darauf. Werd nicht irre daran, sondern glaube, vertraue. Und so möchte ich dich bitten, dass es mir gelingt. Bei aller Ungeduld, die so zu meinem Wesen gehört, geduldig zu werden. Und das bitte ich für uns alle. Du weißt, was wir zu tragen haben, was unsere Herausforderungen sind. Du weißt auch um die Lasten, die nicht nur die Habakuk hat, sondern die wir auch haben, wenn wir in diese Welt schauen, wenn wir auf unser Leben schauen. Und ich denke jetzt auch besonders an die unter uns, die schwer zu tragen haben. Entweder selber oder in der Familie oder bei Freunden. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir erkennen, dass du derjenige bist, in dessen Händen wir sind. Und wir können nicht tiefer fallen als in deine Hand. Und nichts und niemand, so hast du gesagt, kann uns aus deiner Hand reißen. Und so möchte ich dich bitten, dass wir das glauben, dass wir da vertrauend uns drauf verlassen. Herr, segne du uns. Auch in der Woche, die jetzt vor uns liegt, und geh du mit uns. Wir brauchen dich. Danke, dass du da bist. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.